Heute nehmen wir uns ein spannendes Thema vor. Wie sichern Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Zukunft, indem sie die Unternehmensnachfolge aktiv gestalten? Es geht nicht nur darum, im Geschäft zu bleiben. Es geht darum, die nächste Generation erfolgreich aufzustellen und das Ruder für die Zukunft in die richtigen Hände zu legen. Und das in Zeiten, in denen man an der Spitze echte Multitalente braucht. Solche also, die den Weitblick nach vorne in Zeiten multipler Krisen haben, die neue Visionen fürs Familienunternehmen schmieden, die aber auch nach innen wirken, also Top-Talente gewinnen, Prozesse neu organisieren und auch die politischen Herausforderungen der Bürokratie beispielsweise meistern. In dieser Folge bringen wir Schwung in das Thema Nachfolge. Wir zeigen dir, was es wirklich braucht, um dein Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen, wie es ist, gemeinsam als Übergeber und Nachfolger im Unternehmen zu agieren und wie du das Bild des Unternehmers als vorausschauende und verantwortungsbewusste Führungskraft schärfen kannst. Und dazu habe ich zwei spannende Gäste eingeladen. Denn eines ist sicher, wer nicht nur überleben, sondern auch die Zukunft gestalten will, muss sich jetzt aktiv mit der Nachfolge auseinandersetzen. Und genau das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Viel Spaß!
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Alexandra und freue mich über euer Interesse an meinem Podcast. Und heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, deren Arbeit wahrscheinlich schon viele von euch täglich begleitet und auch inspiriert hat. Ansgar und Johanna Heise von der Heise-Gruppe. Viele von uns nutzen täglich Produkte wie CT, Heise Online oder iX, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen oder tiefer in die Welt der IT einzutauchen. Doch hinter diesen Produkten steht ein Unternehmen, das weit mehr ist als nur ein Verlag. Die Heise Gruppe ist ein Familienunternehmen mit einer langen Tradition und einer wirklich beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Denn seit der Gründung im Jahr 1949 hat sich das Unternehmen von einem Adressbuchverlag in Hannover zu einem der führenden Medienhäuser in Deutschland entwickelt, das den digitalen Wandel nicht nur miterlebt, sondern auch aktiv mitgestaltet hat. Und Ansgar Heise führt das Unternehmen heute in dritter Generation und hat es geschafft, die Heise-Gruppe als zuverlässigen Begleiter in der digitalen Welt zu positionieren. Immer mit dem Ziel, uns alle mit verlässlichen Informationen und tiefgreifenden Analysen zu versorgen. Das macht er natürlich nicht alleine. Die nächste Generation ist nämlich schon mit an Bord. Johanna Heise arbeitet seit 2023 als Head of Brand and Culture bei Heise und ist für das Employer und allgemeine Branding der gesamten Heise Group verantwortlich. Und außerdem ist sie CEO bei Heise Ventures. Und ich freue mich sehr, heute mit Ansgar und Johanna Heise über ihre Sicht auf die digitale Transformation und die Bedürfnisse von Familienunternehmen zu sprechen. Herzlich willkommen, ihr beide, Ansgar und Johanna.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen lieben Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Ich freue mich riesig, euch hier zu haben und konnte es kaum erwarten, dass heute der Tag kommt, wo wir aufnehmen. Ja, und ich möchte gleich mit so ein paar Fragen, persönlichen Fragen zu euch starten. Ansgar, du bist seit 1999 Geschäftsführer der Heise-Gruppe. Warst du denn vorher schon im Unternehmen oder wie bist du ins Berufsleben gestartet?
Ich war auch vorher schon im Unternehmen. Mein erster Job war in der damalig sogenannten Versandabteilung, habe CT-Abonnenten, damals haben wir das wirklich noch händisch gemacht, versendet und habe mir Geld verdient, weil ich mir unbedingt eine Jacke kaufen wollte. Das war, muss man überlegen, das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein, ich schätze mal so 1988 sowas. Das waren meine ersten tatsächlichen Berührungspunkte, aber Spaß beiseite. Wenn man in einem Unternehmen groß wird, dann ist man schon als kleines Kind immer irgendwo mit dabei. Ja, denn ein Unternehmen oder der Unternehmer, mein Vater damals in der damaligen Zeit, hat natürlich das Unternehmen auch mit nach Hause getragen. Es ging ja auch immer wieder um Herausforderungen und Bedrohungslagen oder auch Chancen. Und so ist man doch auch als Kind in die Berührung gekommen mit dem Unternehmertum, das eben nicht nur Sonnenseiten kennt, sondern eben auch wirklich harte Schwarzbrot und harte Fragen, Entscheidungen, die zu treffen sind, bei denen man so oder so entscheiden muss.
Ja, das sind, glaube ich, wirklich die ganz typischen Geschichten, die man als Kind eines Familienunternehmens irgendwie auch immer mitkriegt. Du wahrscheinlich auch, Johanna. Oder wie war das bei euch?
Ja, na klar. Also das hat sich, sage ich mal, fortgesetzt, würde ich sagen. Und ist, wie gesagt, ja auch wirklich, glaube ich, klassisch für ein Familienunternehmen. Das Unternehmen kommt bei jedem Urlaub irgendwie noch mit, das sitzt noch mit am Tisch. Wenn es nicht so gut läuft, wird darüber diskutiert. Wenn es gut läuft, wird gefeiert. Also es hat irgendwo doch immer einen starken Einfluss ins Unternehmen.
Ja, genau. Rowe engagiert sich beim BVB und auch bei der Damenmannschaft des VfL Wolfsburg. Und ihr seid Trikotsponsor bei Hannover 96, habe ich gesehen.
Genau.
Kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Also der letzte Sponsor, den Hannover hatte, das war Brainhouse. Brainhouse ist insolvent gegangen. Das hat man so mitbekommen durch die Medien, ne? Und das war natürlich dann auch ein bisschen schwierig für Hannover 96, weil sie dann eben den Hauptsponsor und Trikotsponsor damit verloren haben. Und ach, wir haben uns da wie über Ostern so ganz locker auch mit Freunden mal ausgetauscht und so ein bisschen rumgescherzt, dass das ja vielleicht ganz witzig wäre oder ganz cool wäre. Und irgendwann hat man ein bisschen ernsthafter mal darüber nachgedacht. Und wir hatten schon Kontakt zu dem Vermarkter von Hannover 96, weil wir im Jahr davor Bandenwerbung mal geschaltet hatten, einfach um das mal auszuprobieren, wie das ankommt. Hatten auch von den Mitarbeitern da sehr positives Feedback erhalten. Und dann ging es los tatsächlich mit ernsthaften Verhandlungen und dass man sich ernsthaft mal darüber Gedanken gemacht hat, was das eigentlich bedeuten würde und auch, was das für eine Auswirkung auf Heise hat. Und wir sind letztendlich zum Entschluss gekommen und auch überzeugt davon, dass das ein ziemlich großer Schritt für Heise ist und dass viele positive Wellen mit sich bringt.
Das zeigt ja auch, dass ihr in eurer Heimatregion sehr verwurzelt seid.
Ja.
Johanna, du warst jetzt vor deiner Zeit bei Heise bei KPMG, hast aber auch in London, in Madrid und auch in Berlin studiert. War dann Hannover auch ein Grund, wieder zurückzukommen und ins Unternehmen einzusteigen?
Ich wohne ehrlich gesagt noch nicht in Hannover. das ist tatsächlich aber für nächstes Jahr geplant. Ich wohne tatsächlich gerade noch in Berlin. Ich hatte das Glück, ganz viel um die Welt zu kommen und ganz viele verschiedene Büros auch irgendwo von innen sehen zu dürfen. Ich habe auch in China in Shanghai mal ein Praktikum gemacht, was auch nochmal eine ganz andere Arbeitswelt ist als hier in Deutschland, was mich, glaube ich, ganz schön viel gelehrt hat. Hannover ist und war immer meine Heimat aber irgendwo und deshalb freue ich mich aber auch nächstes Jahr dann wieder hier zurückziehen zu dürfen und all die Erfahrungen aber mitzunehmen, die ich in anderen Städten machen durfte.
Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass man auch außerhalb des Familienunternehmens Erfahrungen macht. Und die haben dich ja auch schon geprägt wahrscheinlich. Und die Erfahrung kannst du jetzt auch ganz gewinnbringend wahrscheinlich einbringen.
Ich hoffe doch. Aber ich bin mir sicher. Also ich glaube, ich habe ja nicht Vollzeit irgendwo anders noch gearbeitet. Also ich habe immer im Rahmen von Praktikern woanders arbeiten dürfen. Aber alleine das, und da hatte ich ziemlich viele Stationen, hat, glaube ich, viel Einfluss auf mich gehabt und konnte sehr, sehr viel Verschiedenes sehen.
Ja, das klingt super. Aktuell bist du ja für die Marke der Gruppe zuständig. Du bist aber auch CEO der Heise Venture. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich habe angefangen mit dem ganzen Thema Branding, ein, wie sich im Nachhinein herausstellte, super dankbares Thema irgendwo. Ich habe das Ganze angefangen tatsächlich noch während meines Studiums und es war auch der Auslöser, warum ich direkt ins Familienunternehmen gegangen bin und nicht noch extern woanders Vollzeit gearbeitet habe. Das Ganze ging los im letzten Semester von meinem Masterstudium und wir sind darauf gekommen, weil wir gesehen haben, okay, wir bräuchten irgendwie mal so eine Klammer. Wir sind ziemlich schnell gewachsen als Unternehmen, haben drei verschiedene Säulen, die aber irgendwo ein bisschen als so ein Silo fungiert haben. Und um das aufzulösen, Leute wieder enger aneinander zu bringen, Synergien hervorzustellen, haben wir dieses Projekt gestartet. Erstmal in so einem ganz klassischen BWL-Sinne, Mission definiert, Vision, Werte, also all das, was man in so einem BWL-Studio ganz klassisch im ersten Semester irgendwie lernt. Und das ist super komplex bei so einem Unternehmen, das tatsächlich dann zu definieren. Das wurde alles dann grafisch auch mitgenommen und in eine Corporate Identity überführt. Und wir sind immer noch dabei, das auf die verschiedenen Submarken, die wir haben, auszurollen. Das dauert alles ein bisschen, weil eine Plattform wie zum Beispiel Heise Online einfach unfassbar riesig ist und das ein sehr hoher Aufwand ist, die komplett zu rebranden. Aber wir gehen da Schritt für Schritt vor, haben wir schon tolle Fortschritte gemacht und ich habe das Gefühl, dass so zumindest innerhalb der Mitarbeiter ein höheres Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwo zu spüren ist. Und da ich operativ gar nicht mehr so viel machen kann irgendwo, weil ich weder UX-Designer bin, noch irgendwie grafisch was ausarbeiten kann und vieles halt in diesen operativen Einheiten liegt, habe ich jetzt noch andere Projekte nebenbei gestartet. Heise Ventures ist ein Thema, was ich super interessant fand. Ich fand es schon immer interessant, mich irgendwo mit Startups auszutauschen, innovative Ideen sehen zu dürfen. Nebenbei mache ich aber auch so Women in Tech-Veranstaltungen, weil ich glaube, wir sind ja sehr auf IT fokussiert, dass da auch noch ein Riesenmarkt irgendwo ist. Und ich bin auch in der Geschäftsleitung jetzt auch von Heise Academy letztens gekommen und versuche mich da auch noch ein bisschen weiter zu integrieren.
Das klingt nach sehr spannenden Aufgaben, die du hast. Und ist Heise Venture sowas wie euer Family Office? Kann man sich das so vorstellen? Oder eure Beteiligungsgesellschaften?
Nee, würde ich nicht sagen, weil das ganz klassische M&A liegt noch im Unternehmen drin. Mhm. Heise Ventures ist eine GmbH, die außerhalb vom Konzern liegt. Und da konzentrieren wir uns tatsächlich wirklich nur auf Beteiligung in Venture Capital Fonds und irgendwann dann in Startups. Aber wir wollen erstmal Venture Capital Fonds priorisieren, um ein bisschen dort zu lernen, ein bisschen Dealflow mitzubekommen und nicht gleich das ganze Geld irgendwie zu verbrennen, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Ja, das klingt auch nach einer guten und sinnvollen Vorgehensweise. Danke für eure Einblicke. Ansgar, wenn wir mal so ein bisschen auf die Historie des Unternehmens vielleicht blicken, ihr kommt ja aus dem klassischen analogen Verlagsgeschäft und heute seid ihr aber Wissensquelle für, ich sag mal, Techies. Wann hast du denn das erste Mal eigentlich bemerkt, dass die Zukunft sozusagen digital ist und wie hast du denn daraufhin auch euer Unternehmen angefangen zu verändern und auch vielleicht neu auszurichten?
Eigentlich, sag mal, unser Thema bringt natürlich das Thema digital in sich mit, nicht? Also wenn man zum Beispiel eine CT sich anguckt, die hat ja immer über die Digitalisierung geschrieben und damit waren wir, und die EX vielleicht sogar noch ein Stück mehr, dadurch waren wir natürlich immer sehr dicht dran. Und wenn du mich so fragst, wann war eigentlich so der Zeitpunkt, das war schon Mitte der oder Anfang der 90er Jahre, da ging das los. IX.de haben wir ja immer noch als Domain. Das ist ja eine Domain, die man so heute gar nicht bekommen könnte in dieser Kurzform. Ich glaube, wir waren eines der ersten Domains, die es überhaupt in Deutschland gegeben hat. Und dadurch wurde mir das schlagartig klar, dass da etwas Neues sich für uns ergibt, auf das eben keine Bedrohung ist. Ja, also ich weiß ja, dass gerade im Verlagsbereich oft so der Punkt war, oh je, was passiert dann? Dann irgendwie ändert sich alles. Ja, natürlich ändert sich alles. Ich habe es aber eher als eine Chance verstanden, auch so ein bisschen sich frei zu schwimmen aus einem doch sehr, sehr starren Markt. Der Verlagsmarkt war immer sehr, irgendwo für mich sehr stark, sehr eingeframed irgendwo. Das löst sich durch digital auf. Und es ergeben sich neue Möglichkeiten, die damals sicherlich noch gar nicht so klar waren, die sich dann aber so schrittweise einfach ergeben haben. Es ist also gar nicht so, man könnte sagen, wir haben nicht so einen Masterplan gehabt, sondern man muss vielleicht so feststellen, wir waren open-minded, also wir waren offen und interessiert daran, was passiert da eigentlich? Und was können wir damit eigentlich machen, ohne, das war auch immer mein Grundsatz, ohne Bestehendes jetzt gleich irgendwie wegzuwerfen. Das gab es ja auch, es gab ja so eine andere Fraktion, die gesagt hat, jetzt ist alles das, was sonst Verlage gemacht haben, nicht mehr da. Das können wir jetzt abstellen. Und das war der andere Punkt, den ich nie verstanden habe. Ich hatte, glaube ich, sehr früh begriffen, dieser neue Kanal, diese neue Ebene digital, die ist eine Ebene, die dazukommt, die auch sicherlich Dinge ersetzt, zum Beispiel im Printgeschäft, aber eben auch nicht das Printgeschäft vollständig jetzt irgendwie obsolet macht. Und in dieser interessanten Mischung, da müssen wir dran arbeiten, wie wir das vernünftig hinbekommen. Und das hat uns dann angetrieben.
Also das heißt, du hast es auch einfach ein Stück weit auf dich zukommen lassen. Du hattest nicht von vornherein gleich den festen Plan, wie du jetzt dein Geschäftsmodell neu bauen willst und
nee, gar
ein neues Pricing-Modell aussieht.
Genau. Also es war, also so einen Masterplan, den hatte ich nicht. Ich hatte so ein Mastergefühl, sage ich mal, für die Sache, ja. Wir haben ja auch noch ein anderes Geschäftsfeld, das sind ja diese Verzeichnismedien. Da war mir das noch klarer, dass man da also sofort irgendwo in so eine digitale Plattform investieren muss. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon Plattform hieß, aber mir war irgendwie
Datenbank
klar.
Datenbank oder so.
Genau, man muss irgendwie sofort dran denken, wie man so etwas eben nicht mehr regional, sondern gleich national anbietet, also größer macht. Und insofern, ja, Gefühl war da, oder Heise Online ist sicherlich auch ein gutes Beispiel, dass irgendwo klar war, wir müssen unsere Inhalte digital anbieten. Das heißt, es wird sehr viel schneller gehen, wir müssen News viel mehr nach vorne stellen. Bald kamen dann auch so Gedanken, na, wie verkauft man das Ganze auch? Damals noch sehr stark eben Banner getrieben. Preisvergleicher waren aber auch für uns schon ein Thema. Also es entwickelt sich so das eine zum anderen. Und ich hatte keinen Masterplan, aber ein Mastergefühl dafür.
Wie hast du dieses Mastergefühl denn dann der Belegschaft näher gebracht? Du warst ja sensibilisiert, aber wie hast du es geschafft, die anderen da auch mitzunehmen und ihnen auch zu sagen, hier, das ist jetzt super relevant, was da auf uns zukommt, wir müssen uns bewegen?
Das ist in den Geschäftsfeldern sehr differenziert zu betrachten, ja. Also damals in unserem damals noch sogenannten Zeitschriftenverlag, also heute, was wir heute Medien oder heute Content-Medien nennen, da war die Offenheit sehr groß. Da war das Experimentieren extrem groß. Das war auch faszinierend, diese Phase, ehrlich gesagt, mitzuerleben. Das war so eine neue Aufbruchstimmung. Da kommt was Neues. Browser und was war da so alles Neue hatten irgendwie. Dann kamen die ersten Suchmaschinen, Yahoo und auf. Und Google kam dann auch später. Das war doch enorm. In dem anderen Geschäftsbereich, was wir heute mehr so unter diesem KMU-Business sehen, da war am Anfang sicherlich eine gewisse Grundskepsis da. Die legte sich aber sehr schnell, weil wir erkannt haben, oh, da können wir uns ja freispielen. Wir sind ja nicht mehr nur gebunden an unsere Region, sondern wir können viel größer denken. Also ich muss gestehen, ich hatte hier eine Mannschaft, die sehr offen auch war. Die war immer irgendwie offen und vielleicht kam es auch daher, weil unser Unternehmen nie so satt war. Wir sind ja doch immer eher ein kleines Unternehmen gewesen, das ich irgendwie behaupten musste gegenüber anderen großen, auch großen Wettbewerbern. Und dadurch war so eine natürliche Diät, die wir immer hatten, die hat uns so geführt, dass wir irgendwie auch sportlicher vielleicht waren und die Dinge auch sportlicher angegangen sind.
Das ist echt faszinierend, wie du das beschreibst. Und was hat es mit den Skills gemacht, also dem Skillset auch eurer Mitarbeitenden? Habt ihr die dann weiterentwickelt in gewisse Richtungen? Und auch, was würdest du sagen, was wird in Zukunft vielleicht noch wichtiger für euch, wenn man jetzt mal auf die digitale Entwicklung schaut, die ja doch immer schneller gefühlt vorangeht?
Wir hatten nie so ein richtiges Mitarbeiter-Learning-Programm. Da kann Johanna heute viel mehr dazu sagen, denn das ist sicherlich heute uns viel bewusster, dass man sowas machen muss. Wir haben hier sehr stark Learning by Doing gemacht. Wir haben auch, und das ist vielleicht ein bisschen DNA von Heise, wir waren bereit, auch Fehler zu machen. Wir waren bereit, auch Risiken einzugehen. Ich habe immer gesagt, Leute, wir müssen immer irgendwann springen. Irgendwann hat man alles ausgetauscht, alles hin und her diskutiert, und dann gibt es die Bedenkenträger und dann gibt es die anderen, die wollen unbedingt nach vorne, die Progressiven. Und da muss man was machen. Das Schlimmste ist, wenn man da nichts tut. Lieber was tun, als es zur Seite legen. Und dadurch haben wir auch aus Fehlern gelernt. Und das habe ich dann später auch immer so gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen, wenn man in der digitalen Welt bestehen will, muss man auch die Fehler mitmachen, damit man weiß, wie es dann besser geht. Wenn man nur sich das anliest, dann kann man keine Mannschaft mitnehmen. Das war so unser Programm, ist vielleicht auch heute noch unser Programm. Und wenn man jetzt nach vorne guckt, der nächste große Schub kommt durch das ganze Thema KI. Was bedeutet KI für uns? Und da sind wir es, ehrlich gesagt, ist eine sehr ähnliche Situation zur Situation oder im Vergleich zur Situation, als diese Digitalisierung losging. KI löste hier in der Mannschaft nochmal eine ganz neue Dynamik aus. Allen war klar, oh, da passiert was, sowohl in den Large-Language-Modellen bis hin zum Thema, wie verwenden wir das eigentlich bei uns? Was bedeutet das für unsere Geschäftsmodelle? Wie weit darf man das eigentlich einsetzen? Ist es eine Bedrohung? Oder ist es auch ein eigenes Geschäft? Wir haben dann sehr schnell verstanden, es ist ein eigenes Geschäft, das müssen wir weiterentwickeln. Und das löst hat so eine neue Aufbruchstimmung ausgelöst.
Vielleicht dazu aber auch nochmal, wir haben ja irgendwo das Glück, dass wir ganz viele Experten im Haus haben. Also dadurch, dass unsere Magazine ja das ganze Thema IT irgendwo fokussieren, haben wir wirklich die große Chance, das große Glück, die ganze Kompetenz bereits im Haus zu haben. Und man kann einfach mal ein paar Leute fragen, was es denn für Chancen gibt. Und dadurch kann man sie natürlich auch irgendwie schneller mal ausprobieren, mal integrieren, mal gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, muss man halt das nächste ausprobieren.
Wir haben in dem Zusammenhang dann auch in der Tat durch so KI-Tage eingeführt.
Okay.
Das geht auch regelmäßig weiter. Ich sag mal so, jedes Vierteljahr machen wir das, um uns gegenseitig auf dem Stand der Dinge zu heben. Und zwar übergreifend über die einzelnen Unternehmensbereiche hinweg. Johanna hat das ja vorhin schon mal angedeutet. Unser Unternehmen ist ja sehr heterogen gewachsen. Es sind ja auch sehr unterschiedliche Geschäftsfelder, die wir irgendwo hier unter dem Dach Heise Gruppe vereinigen. Und sie sind eben im Operativen gar nicht vereinigt, sondern sie sind eigentlich eigenständige Unternehmen im Unternehmen. Und das wollen wir durchbrechen. Und gerade das Thema KI ist so ein Punkt, wo man sagt, da kann man etwas mehr gemeinsam machen und sich auch gemeinsam an diese Themen herantasten. So haben wir uns dann ja auch beteiligt an einem Unternehmen, Deep Content, das heute ins ganze Haus hineinwirkt. Sowohl bei Content-Medien wie auch im Bereich Heise Connect, also da, wo wir das KMU-Business, das alte Telefonbuch-Business, heute weiterentwickelt, zusammenfassen. Und das ist dann schon irgendwo faszinierend, was dann passiert. Dann kommen eben neue Geschäftsmodelle heraus. Wir haben jetzt gerade ein neues Produkt, entwickeln gerade ein neues Produkt für unsere KMU-Kunden, wo es darum geht, wie kann man KI-basiert denen das Thema Social-Media-Posts möglichst abnehmen, sodass eben ein kleines Unternehmen nicht mal heute postet und morgen mal wieder vergisst zu posten, sondern dass es eben sehr regelmäßig kommt und damit eben die Relevanz für dieses kleine und mittelständische Unternehmen deutlich angehoben.
Und zusätzlich, um die Mitarbeiter auch mitzunehmen auf dieser Reise, weil das war vorhin ja auch die Frage, ne, wie bekommt man es hin, dass man vielleicht auch Bedenken auflöst. Gerade bei KI gibt es ja ganz große Bedenken und Sorgen, die damit einspielen. Haben wir auch in diesem Jahr zwei KI-Wochen gehabt, bei denen es dann verschiedene Präsentationen gab, so Introduction in irgendwelche KI-basierten Themen, wo wir versucht haben, alle Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen zu zeigen, welche Chancen sich jetzt endlich für uns jetzt ergeben.
Genau, das ist, glaube ich, wirklich so die Herausforderung, auch wenn ihr selber dann Experten natürlich seid und das Know-how auch im Unternehmen habt, wie wird man dann auch für die eigenen Einheiten oder auch Geschäftsmodelle eben zum eigenen Gestalter und Anwender, weil oftmals ist man ja dann doch bis in seiner eigenen Welt gefangen. Aber da habt ihr, glaube ich, wirklich super Ansätze, dass ihr eben auch unter den Einheiten vernetzt mit diesen KI-Tagen, man sich dann gegenseitig austauscht und hier inspiriert. Ein Thema fand ich spannend, Ansgar, dass du gesagt hast, diese Fehlerkultur. Ich meine, das ist ja was in Deutschland ganz oft bemängelt wird, dass sie eben nämlich nicht vorhanden ist. Wie schafft man das, dass man das auch wirklich etabliert? Weil viele reden, glaube ich, drüber, Aber es ist, glaube ich, in der Realität dann doch wirklich schwer und sorgt natürlich für Ängste, wenn ich keine Fehler machen darf. Aber wie hast du das geschafft oder wie habt ihr das geschafft?
Das, ja, das ist in der Tat, ich sagte das ja so ein bisschen DNA. Mein Vater hat das schon geprägt. Der hat immer gesagt, unsere Erfolge, wer hat das immer gesagt? Rumpelpiste unseres Erfolgs. Und damit wollte er eigentlich sagen, das ist keine glatte Autobahn, auf der du gefahren bist. Das fahren immer irgendwie auch Rückschläge. Und ich weiß gar nicht, das ist eine Haltung. Ehrlich gesagt, es ist eine Haltung, dass man sagt, wenn du was machst, geht auch mal was schief. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn Leute sagen, den Fehler, den musst du doch oder hättest du doch vermeiden können. Ja, im Nachhinein ist man immer super, super, super schlau. Aber wenn du in der Lage bist, dann musst du entscheiden. Und das Schlimmste ist, wenn du aus Angst, Angst ist nämlich kein guter Ratgeber, nicht entscheidest und das dann vor dir her schiebst und es nicht tust. Du musst immer ein kalkulierbares Risiko eingehen. Ja, also man darf natürlich die Fehlerkultur nicht zu weit betreiben, dann kann man auch mal untergehen. Das ist nicht unser Ansatz, ja. Aber dass man sagt, wir springen da jetzt mal rein und wenn es schief geht, ja, dann haben wir eben auch einen Fehler gemacht. Und das kostet auch richtig Geld, es tut uns auch weh. Aber wir haben wenigstens was gemacht. Oder ein anderer Kollege sagt immer zu mir,
ausprobiert.
Lieber Verluste als gar keine Geschäfte.
Also
das ist ein brutaler Satz. Das ist ein brutaler Satz, aber zeigt ja auch eine Haltung. Das heißt, in Wirklichkeit, wage es etwas. Und wenn es jetzt sich nicht gleich trägt, dann hast du eine Basis gelegt, von der du auch weitergehen kannst. Und du hast dir, wenn man so will, einen strategischen Punkt erarbeitet. Der kann jetzt sein, dass es ein Fehler war, dann weißt du, dass du da nicht weitergehen sollst. Oder es kann eben ein mutiger Sprung gewesen sein, der dich dann irgendwo zu was Neuem führt. Und wenn du das gut balancierst, das Ganze, dann entwickelt sich ein Unternehmen ganz prima weiter.
Ja, um jetzt gerade mal bei den Verlusten zu bleiben, weiß nicht, ob du es kennst, aber man spricht ja ganz gerne über den Fluch der dritten Generation. Also vielleicht kennst du dieses Klischee, die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite verwaltet es und die dritte verprasst es oder so ähnlich.
Das gibt es übrigens in jeder Sprache, dieses Sprichwort.
Ja, genau. Jetzt bist du die dritte Generation, aber hast euer Unternehmen ja erfolgreich transformiert.
Ich hoffe.
Da drauf einzugehen, auch auf das Thema Nachfolge so ein bisschen, war denn für dich auch immer klar, dass du das übernimmst,
ja.
Bist ja schon sehr früh damit auch konfrontiert und geprägt.
Ja, also vielleicht erstmal nochmal zu dieser dritten Generation. In der Tat, meine Mutter hat mir das immer eingehämmert. Und das war für mich auch.
So, pass gut auf.
Ja, das war so eine Art, so eine Area, so eine No-Go-Area. Werde nie ein Erbe, der die Dinge verprasst. Sondern schaffe aus dem, was du ererbt hast, mehr. Das war ganz wichtig. Also das hat mich, bis zum heutigen Tag begleitet mich das ganz stark. Und die Frage nach, wann wolltest du Nachfolger werden oder wie bist du überhaupt in diese Situation reingekommen, das ist eine freie Entscheidung von mir gewesen, sehr früh. Und zwar hat mich das, ich war dann damals, ich weiß gar nicht mal warum, irgendwie nach der Schule oder so, bin ich hier in unser altes Firmengebäude gegangen und sah dann so, wie die Leute so durch die Gänge gingen und irgendwie spürte ich, dass da ist irgendwie was, da passiert was. Ich wollte vorher Bauer werden und danach wollte ich Kapitän zur See werden. Das waren meine großen Lebensträume. Ich bin nachher ja auch irgendwie Kapitän geworden, nicht auf dem Schiff, aber hier so auf so einem Steingebäude. Und fühle mich da auch manchmal immer noch so. Dieses Unternehmertum, wenn man in so ein Unternehmen reingeht, da merkt man ja eine gewisse Grundenergie, so eine Straffheit, so einen Umgang der Menschen miteinander, die irgendwie was bewegen wollen. Das hat mich fasziniert. Und das war auch schon sehr früh. Ich glaube, ich war so, muss so 16 Jahre gewesen sein. Da war mir das klar, das musst du irgendwie machen. Und da habe ich sehr konsequent auch daran gearbeitet, muss ich sagen. Ja, also ich bin nicht der tolle Schüler gewesen. Ich bin auch nicht der beste Student der Welt gewesen. Aber für mich war klar, wenn du damit fertig bist, mit Schule und Studium, dann wird's ernst. Und dann musst du da rein. Und wie auch immer, du musst da in dieses Unternehmen rein. Gib dir Mühe.
Wow, das ist ja wirklich schon sehr früh, so eine ganz klare, ein ganz klares Ja, ne?
Auch ja.
Zum Unternehmen und dann so gezielt darauf hinzuarbeiten, hört man selten, dass jemand so bewusst, glaube ich, auch einsteigt.
Vielleicht hatte ich das große Glück, dass mein Vater nicht so ein, es gibt ja diese Machtväter und es gibt die Väter, die einen machen lassen. Und mein Vater hat mich machen lassen. Der hat auch nie, der war nie derjenige, der jetzt kontrolliert hat, wie toll unsere Schulnoten waren oder sowas. Oder Hausaufgaben mit uns gemacht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Der hat gesagt, naja, eine 4 ist ja ausreichend, ist ja okay. Das war nicht so wichtig.
Wie hat dich das geprägt? Also wie viel von dem hast du auch, weil es so gut vielleicht auch lief, übernommen? Oder was adaptierst du davon jetzt auch für deinen eigenen Übergabeprozess an die nächste?
Sehr viel. Ich sehe das mit großem Respekt. Auch später, mein Vater war dann ja leider sehr krank. Deshalb bin ich ja sehr früh dann auch wirklich in die Geschäftsleitung gekommen. 1999. Meinem Vater geht es übrigens heute gut, also von daher ist das, er hat das wunderbar verarbeiten können. Aber er hat dann sehr früh gesagt, es kann nur einer auf der Brücke stehen. Da sind wir wieder bei unserem Schiffsbeispiel. Also nur einer kann hier wirklich die Geschäftsleitung ausführen, sonst gibt es so ein Hü und Hott. Und hat sich dann, das halte ich für sehr mutig und auch sehr im Unternehmensinteresse zurückgenommen und hat gesagt, mach du mal weiter. Das hat mich sehr geprägt und ich hoffe inständig, dass mir das auch gelingt, da der jüngeren Generation den notwendigen Raum zu geben, sich zu entfalten. Deshalb zum Beispiel so Themen wie Heise Ventures, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Fußball wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das Thema Branding, ja, hat man so gemacht, das war so ja, Bilder bauen so ungefähr. Das ist eine ganz neue Situation. Ich finde sie aber gut. Oder auch Women in Tech, das ist, liegt schon in der Natur der Dinge. Das empfinde ich eben als so eine, jede Generation wird ihren eigenen Schwerpunkt setzen. Jede Generation wird diesem Unternehmen irgendwo etwas Neues einhauchen. Und als alte Generation, glaube ich, musst du die Disziplin haben und auch das Vertrauen haben, dass diese Generation das richtig macht und du dich dann auch zurücknimmst.
Ja, das sind wahre Worte. Man weiß ja aber, das fällt vielen Übergebern schwer, gerade das Thema Loslassen auch. Ist das eine Einstellungssache?
Ich will auch nicht sagen, dass mir das gut gelingt. Schauen wir mal.
Aber wie gehst du, also wie handelst du das sozusagen? Also sehr reflektierend dann oder?
Ich sage mir das schon oft. Das ist jetzt anders. Aber das ist auch gut.
Mhm.
Und deine Ansicht, ich merke ja jetzt schon, man sieht ja schon, wenn ich hier so ein komisches Ding hier anschließen muss, da brauche ich ja schon, brauche ich ja schon Support.
Johanna, also, wie war das bei dir? Oder wie siehst du da drauf? Was hat dich überzeugt oder auch gereizt, ins Familienunternehmen einzusteigen?
Das war vielleicht eine ganz witzige Anekdote, wegen der Schulnoten, weil mein Vater kam also immer nach Hause und meinte, also hat dann von seinen Kollegen berichtet, in der Geschäftsleitung, ganz stolz erzählt, ja, bei uns ist jeder mindestens einmal sitzen geblieben. Naja, perfekt, ich nicht. Hatte ich total Angst, dass aus mir mal gar nichts wird, weil ich bin ja nicht sitzen geblieben. Also es war eigentlich eher so die andere Seite. Und ich hatte das Glück, dass eigentlich ich auch mich sehr frei entfalten konnte. Und
also du wurdest nicht nach deinen Noten gefragt?
Ja, es war natürlich immer ein Thema. Es ging aber nicht um die Note an sich, sondern ob du dir Mühe gegeben hast oder nicht. Und ob du, also ich war jetzt nie gut in Physik oder so. Es war klar, dass da jetzt keine gute Note am Ende rauskommt. Aber ich musste mir halt Mühe geben. Und das war eigentlich immer so das Entscheidende. Wie das bei mir gekommen ist, also ich konnte mir das schon immer gut vorstellen, ins Familienunternehmen reinzugehen und habe auch direkt nach meinem Abitur ein Praktikum bei uns im Unternehmen gemacht, in der Kundenmanagement, habe da immer schön die Leute angerufen, war dann auch bei unseren Töchtergesellschaften vor Ort, habe da auch Praktika gemacht, dass ich allerdings so schnell ins Unternehmen komme, wie ich das jetzt geschehen ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass ich nochmal woanders arbeite. Vollzeit hat sich jetzt nicht so ergeben. Bin ich aber irgendwo auch froh drum, weil ich, glaube ich, mit einem sehr jungen Alter schon sehr viel Verantwortung irgendwo übernehmen darf und sehr viel gestalten kann. Und das, wenn ich das mit Freunden auch vergleiche, die jetzt auch nach der Uni angefangen haben zu arbeiten, ist das echt eine sehr, sehr tolle Aufgabe. Und mir macht sehr viel Spaß, hier mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zusammenzuarbeiten, die mich glücklicherweise auch irgendwo schätzen und es nicht so empfinden, als wenn da jetzt irgendjemand von oben reinkommt, der nur seine Meinung durchsetzen möchte und ja.
Genau, es hat auch, also es ist auf jeden Fall, ich kann das verstehen, ein Privileg, was man da so empfindet, glaube ich. Also so ging es mir auch immer. Bin auch ja direkt nach der Universität und Promotion ins Unternehmen gekommen. Und jetzt habt ihr beide ja schon gesagt, ihr habt sehr früh ja auch mit der Übergabe begonnen. Bei dir, Ansgar, jetzt so ein bisschen auch aus anderen Gründen. Hast ja aber auch gesagt, es ist wichtig, so früh auch zu beginnen. Und das sieht man ja auch, wie ihr das jetzt beide gerade auch lebt. Warum glaubt ihr, weil viele Unternehmen, wenn man sich ja mal umblickt, warten natürlich schon sehr, sehr lange auch, bis sie mal den Nachfolgeprozess vielleicht auch starten. Warum würdet ihr sagen oder warum habt ihr so früh sozusagen gestartet? Warum ist es wichtig?
Ich glaube, je älter man wird, desto skeptischer wird man und auch vorsichtiger wird man. Und gerade im Medienbereich, der sich wahnsinnig schnell verändert, braucht man diese Aufgeschlossenheit und auch diese einen gewissen tollkühnen Mut auch, Dinge einfach zu machen. Sonst ist man zu sehr eingeschränkt und ich sehe das ja selber auch, wie schwer es manchen Unternehmern fällt, in die nächste Generation zu gehen. Oder der nächste Generation das zu lassen. Die ziehen sich dann zurück im Beirat und regieren über den Beirat, dann über Küchenkabinette, ihre armen Kinder. Ich finde das fürchterlich. Das möchte ich überhaupt nicht. Da würde ich mich schon schämen dafür. Also von daher, ich glaube, das ist extrem wichtig, um up-to-date zu bleiben. Um auch neue Strömungen, die haben uns ja alle verändert. Also wenn wir uns mal überlegen, vor 20 Jahren sind wir mit Schlips und Krawatte in den Medienhäusern unterwegs gewesen. Das würde heute keiner mehr auf die Idee kommen, ja. Das wäre heute Old Economy. Das ist jetzt ein vielleicht falsches Bild, aber es zeigt eben ganz schön, welche Veränderung da einfach stattgefunden hat. Wir hätten früher über mobiles Arbeiten, hätten wir gesagt, was soll das denn? Geht ja überhaupt nicht. Ich sage das heute noch manchmal, keine Frage. Aber ich verstehe auch, dass das einfach dass es eine Entwicklung ist und man kann sich gegen Wasser nicht wehren. Das hat auch seine nicht zu bändigende Kraft, wenn es mal fließt. Und genauso haben sich Strömungen auch in unserem Zusammenleben, haben auch eine Kraft, die viel, viel stärker ist. Und da, glaube ich, braucht man immer junge Menschen, die diese Strömung verstehen und besser verstehen und auch das irgendwo kanalisieren und am Ende des Tages, wir sind ja Wirtschaftsunternehmen, wir wollen ja irgendwo Gewinne erzielen, wir wollen Umsätze erzielen, wir wollen Märkte erobern, dann fitter sind und schneller sind, eben dann die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Gibt es dann deswegen vielleicht auch bei euch eine klare Aufgabenteilung, dass du sagst, die nachfolgende Generation zum Beispiel kümmert sich eben um innovative Themen oder okay, man sieht es ja jetzt auch bei dir ein bisschen, Johanna, ne, mit Heise Ventures, also das kristallisiert sich ja schon auch hier raus, euer Denken oder eure Perspektive darauf?
Also vielleicht, Johanna kann das vielleicht nochmal aus ihrer Sicht besser sagen, aber ich würde sagen, ich finde es sehr gut, dass man eine Aufgabenteilung hat. In der momentanen Situation bin ich natürlich noch hier sehr präsent in diesem Unternehmen. Und das wäre ja auch irgendwo schräg, wenn man das jetzt irgendwie abstreiten würde. Aber dadurch, dass Johanna jetzt neue Themen besetzt, bekommt sie oder hat sie dort die notwendige Beinfreiheit, um ihre Dinge auszurollen und zu entfalten. Und die strahlen dann auch später aus auf das andere operative Geschäft. Aber vielleicht, Johanna, du kannst es vielleicht von deiner Seite auch nochmal besser beschreiben.
Also ich glaube, dass es so die innovativen Themen sind, ist irgendwie was ganz Natürliches, weil es sind letztendlich, also ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen momentan. Also ich habe das Glück, nur Sachen und Themen zu bespielen, die mir wirklich Spaß machen und die ich gerne arbeite. Und das sind natürlich irgendwo dann doch die innovativen Themen, ne? Weil ich sie vielleicht irgendwo auch mitbringe. Und sie mich einfach interessieren. Aber das spielt wahrscheinlich einfach zusammen, ne, dass die neue Generation dann die neuen Themen auch irgendwo mitbringt.
Ja, absolut.
Und strahlt ja wunderbar aus. Also muss ich auch mal sagen, ich habe früher LinkedIn und solche Sachen, das war, ja, da posten die Leute was. Das habe ich da jetzt verstanden, dass es das wichtig ist. Ich habe das echt verstanden, dass es wichtig ist. Und es, ehrlich gesagt, die Rückkopplung, die wir ja bekommen, ist ja eine ganz andere. Allein, dass wir jetzt heute hier zusammen sprechen, das liegt ja daran, dass letztlich Johanna gewisse neue Klangfarben reingebracht hat. Und dieses Unternehmen Heise, was sich eher immer etwas versteckt hat und eher seine Produkte nach vorne gestellt hat. Eine Heise Online war bekannt, eine CT war bekannt. Das Örtliche kennt vielleicht auch das, der eine oder andere. Und Geizhals und Günstiger, auch das waren unsere Produkte oder sind auch unsere Produkte. Aber Heise selbst war ja eher ganz still im Hintergrund. Das haben wir komplett umgedreht.
Sagt man ja vielen Familienunternehmen auch nach, aber wie wichtig ist das für euch, dass ihr euch auch als Familienunternehmen auch ein bisschen öffnet und natürlich auch stärker vielleicht zu eurer Marke, auch Arbeitgebermarke damit nach außen stellt, ne?
Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist Marke immer wichtiger geworden. Also das ist immer, also gerade mit KI wird das, glaube ich, immer kaufentscheidender sein, weil auch gerade der Name Heise glücklicherweise eine sehr hohe Reputation im Markt hat und dann quasi wie so ein Gütesiegel fungiert. Also Artikel, die dann irgendwo bei Heise Online veröffentlicht sind, denen kann man vertrauen. Die sind tief, die sind gut recherchiert. Und ich glaube, daher ist dieses Markenthema unfassbar wichtig geworden. Das ist auch anders, glaube ich, noch als in der Vergangenheit. Also wenn man jetzt an die wertvollsten Unternehmen der Welt denkt, Apple ist eine riesen wertvolle Marke. Und das war sicherlich auch ein Grund für das, für dieses Rebranding. Und natürlich auch Arbeitgebermarke, klar. Da müsste man es natürlich auch positionieren.
Ja. Wenn wir gerade nochmal über Familienunternehmen sprechen, Ansgar, über 100.000 Familienunternehmen stehen nämlich aktuell vor der Nachfolgefrage. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen was mit dem Bild des Unternehmers zu tun hat, was in Politik und Gesellschaft gezeichnet wird, dass es auch für manche immer schwieriger wird, einen Nachfolger zu finden? Also wer hat heute noch Lust auf Unternehmertum?
Ja, es wird uns nicht leicht gemacht. Das muss man schon sagen. Es wird uns nicht leicht gemacht. Das fängt schon an bei dem Thema, dieses leidige Thema Erbschaftssteuer, was ein Riesenproblem ist, gerade weil diese Verschonungsregeln, die sind ja gut, aber sie haben eben diese Grenze, 26 Millionen Euro. Das hört sich für den normalen Menschen erstmal auf der Straße wahnsinnig viel an. Es geht aber hier um Unternehmenswerte und die liegen eben nicht liquide vor. Und da ist, finde ich, erstmal eine große Barriere. Dann kommt das Nächste, die Bürokratie und das Ganze, was man so im Geschäftsbetrieb beachten muss an Regularien. Ich glaube, es gibt aber noch einen viel stärkeren Punkt, dass das Bild des Unternehmers so ein Zerrbild ist. Es wird nämlich verwischt mit dem Thema Erbe, Reichtum, überzogener Reichtum.
Faulheit.
Faulheit, genau, Nichtgerechtigkeit. Und das stimmt nicht. Ein da würde ich gerne dran arbeiten, dass das Unternehmerbild klarer hervortritt. Natürlich sind wir Erben, aber wir sind alle irgendwo Erben. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn man ein Unternehmen als Nachfolger und als Erbe eintritt, heißt das erstmal, dass man eine wahnsinnige Aufgabe hat, nämlich dieses Unternehmen weiterzuführen. Man übernimmt Verantwortung. Ein Unternehmer ist einer, der Verantwortung übernimmt und der vor allem anders als ein Manager in ganz anderen Zeitkategorien denkt. Er denkt nämlich im Zweifel generationsübergreifend, langfristig damit und er agiert eigentlich wie ein gestaltender Mensch. Ein Unternehmen ist ja immer etwas, was man zu gestalten hat und nicht, was man zu verwalten hat. Und diese Funktion des Unternehmens, des kreativen Unternehmers, der pflichtbewusst an seinem Platz arbeitet und dafür sorgt, dass auch morgen noch viele Menschen in einem Unternehmen arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen. Das muss in der Öffentlichkeit klar herausgestellt werden. Und dann erübrigt sich auch die Diskussion um Gerechtigkeit nach Erbschaftssteuer oder die mit der Erbschaftssteuer ausgedrückt werden soll. Und dann tritt in den Vordergrund der Punkt, wenn ein Unternehmer dafür sorgt, dass in seinem Unternehmen Arbeitsplätze gesichert werden, dass neue Ideen, Innovationen in einen Wirtschaftsprozess eingebracht werden und so sich eine Gesellschaft weiterentwickeln kann, dann ist es das richtige Bild, das wir irgendwo in der Öffentlichkeit stärker verankern müssen. Und da brauchen wir die Politik, da brauchen wir uns aber auch selber, dass wir das der Politik lauter sagen, damit sie das versteht.
Absolut. Und du hast es ja auch vorher einmal in der Folge gerade gesagt, wir gehen kalkulierbare Risiken ein im besten Falle. Und es ist immer so, dass wenn wir einen Fehltritt machen, das Ganze eben auch von heute auf morgen vielleicht, jetzt übertrieben gesagt, auch vorbei sein kann. Also Genau. Es hängt von dem Unternehmer ab, was er daraus macht. Und es ist nichts, was man so geschenkt kriegt.
Ja, ja. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, das ist jetzt allerdings sehr politisch, wenn ich das sage, dass man dem Unternehmer den Spielraum lässt und ihm nicht alles wegsteuert. Das muss man einfach sehen. Es gibt ja auch gute Regeln. Ich will das jetzt nicht alles zu negativ sehen. Diese Thesaurierungsbegünstigung, die wir ja bei den Kommanditgesellschaften haben, die uns ermöglicht, wenn wir nicht ausschütten, sondern die Gelder im Unternehmen lassen, dass die begünstigt sozusagen gestundet wird. Ja, also dass man dann geringere Steuer bezahlt, so ähnlich wie bei einer GmbH oder einer anderen Kapitalgesellschaft. Das sind ja gute Methoden, um Investitionsbereitschaft im Unternehmen anzureizen. Aber man muss sich in der Politik oder man muss der Politik immer klar machen, ist es gut, etwas zu nehmen und umzuverteilen, oder ist es besser, es dort zu lassen und denjenigen, der es dort hat, zu motivieren, geradezu zu verpflichten, zu investieren und Neues zu schaffen. Das ist vielleicht der viel direktere Weg und bessere Weg als den Umweg über den Staat und die große Maschinerie, Bürokratie, Behörden, die dann irgendwo versuchen, daraus etwas zu machen.
Ja, klingt auch wirklich schon fast wie ganz konkrete Forderungen oder auch Wünsche, die du von der Politik forderst. Ja. Und Johanna, wie siehst du das? Also wie möchtest du vielleicht auch als Familienunternehmerin gesehen werden oder was würdest du dir auch wünschen? Wo drückt euch der Schuh? Ich kann mir auch vorstellen, Regulatorik, KI, Datenschutz, das kommt jetzt ja auch alles auch noch auf uns zu und das sind ja Themen, die euch sicherlich sehr beschäftigen.
Ja, na klar, also auch gerade dieses ganze CSRD-Reporting, ne, ist ja ein Riesenthema und das bedeutet ja nicht, dass man nachhaltiger wird, nur weil man diesen Report jetzt hat, sondern das heißt ja wirklich nur, dass man reportet. Die nachhaltigen Maßnahmen, die macht man danach. Oder hat man eigentlich vielleicht auch schon davor gemacht. Klar, man sieht es viel, sagt man ja auch immer so im Tatort, der Mörder ist dann immer der Unternehmer und ist immer der Böse. Das hat sich leider so ein bisschen durchgesetzt. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir aber ganz, ganz tolle junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch sehr sichtbar geworden sind. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die neue Generation auch vielleicht aus, die sich ganz bewusst bei LinkedIn, auf Bühnen, wo auch immer, versucht, sich zu positionieren, sich zu öffnen und auch ein bisschen transparenter damit umzugehen, was das Unternehmen macht, warum es was macht. Das ist ja ein großer Trend, dieser Trend hin zu mehr Transparenz. Und ich hoffe, dass das irgendwo bewirkt, dass das Unternehmerbild auch positiver wird.
Genau, und die ganzen Unternehmen, die jetzt vor der Nachfolge stehen, auch hoffentlich motivierte Nachfolger finden, damit diese Unternehmen eben auch noch eine Zukunftschance haben. Weil, wie du schon sagst oder wie ihr sagt, Es geht am Ende auch um Wirtschaftsstandort Deutschland,
ja.
Stand und uns Familienunternehmen. Ja, ich glaube, der britische Economist hat das Prinzip der deutschen Wirtschaft, weil wir es jetzt gerade ganz viel von Bürokratie und so weiter hatten und Regularien, mit Vorsprung durch Panik betitelt.
Ja,
das Panik, es sollte vielleicht besser irgendwie Vorsprung durch Mut heißen. Ich glaube, das fasst diese Folge ganz gut zusammen und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, liebe Johanna und liebe Ansgar, dass ihr da wart und euer Wissen, eure Erfahrungen mit mir geteilt habt. Das war super, super spannend, euch zuzuhören. Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Ja, und wenn ihr da draußen noch Fragen habt, auch an uns, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben und ich leite dann auch vielleicht gerne die ein oder andere Frage an die beiden weiter. Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung und ansonsten sage ich ja noch einmal danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr natürlich auch eine Bewertung für die Folge da lasst. Also, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann!